Thema Matrizendarstellung besitzen. Und wir haben gestern auch Beispiele kennengelernt für Abbildungen, die linear sind. Auch wenn Sie einen Vektor zum Beispiel die Ebene betrachten. Da gibt es auch Drehungen. Aber das ist ein Koordinatensystem, nehmen wir die Drehungen in der Ebene, einfach und halber, wo sie drehen, um einen gewissen Winkel. Drehmittelpunkt ist der Ursprung. Dann ist das eine lineare Abbildung. Das haben wir uns gestern kurz anhand von einer Skizze überlegt. Und wenn lineare Abbildungen nun immer als Matrizen darstellbar sind, dann heißt es, dass diese Drehung um einen Winkel fliegt. Auch eine Darstellung als Matrix haben muss. Und wir haben gestern also gesehen, wenn wir eine lineare Abbildung haben, F ist linear, dann gibt es immer eine Matrix dazu. Und wir wissen nicht nur, dass es eine gibt, sondern wir wissen auch, wie sie ausschaut. Wir haben ja gestern konkret mit einer Matrix gerechnet, von der wir dann gesehen haben, dass sie die lineare Abbildung F beschreibt. Nämlich, wenn wir hier in die Spalten jeweils die Bilder der kanonischen Basisvektoren hineinschreiben. Wenn wir also jetzt die Drehung um den Winkel Phi durch eine Matrix beschreiben wollen, heißt es, wir müssen einfach wissen, was kommt raus, wenn wir die Bilder der kanonischen Basis bestimmen. Was ist die kanonische Basis? Die kanonische Basis ist der Vektor 1, 0. Und der Vektor 0, 1. Und jetzt machen wir eine Drehung um den Winkel Phi. Das heißt, wir bewegen die Vektorspitze am Einheitskreis um den Winkel Phi und landen dann irgendwo hier. Beziehungsweise, wenn wir den zweiten Basisvektor 0, 1 um den Winkel Phi drehen, dann landen wir irgendwo hier. Auch das ist hier Phi. Und wo landen wir? Wenn das der Drehwinkel ist, dann ist das hier der Sinus von Phi und das hier der Cosinus von Phi, das heißt, wir landen beim Vektor Cosinus Phi und Sinus Phi. Und hier ist das analog. Diese Länge hier ist natürlich das gleiche wie diese Länge. Diesmal allerdings nicht auf der Y-Koordinate aufgetragen, sondern Richtung X-Koordinate und mit einem negativen Vorzeichen. Das heißt also, da steht einmal Minus Sinus Phi und die zweite Koordinate ist genau diese Länge hier, das ist also Cosinus Phi. Das heißt, die Matrix der Drehung lässt sich also leicht beschreiben. Aus dem Vektor 0, 1 wird nach dem Drehen der Vektor Cosinus Phi und Sinus Phi. Aus dem Vektor 1, 0 wird dieser Vektor, aus dem zweiten kanonischen Basisvektor, also aus dem Vektor 0, 1, wird der Vektor minus Sinus Phi und Cosinus Phi. Und damit haben wir die Matrixdarstellung einer Drehung um den Winkel Phi durch diese Matrix hier gegeben. Ähnlich können wir für Spiegelungen argumentieren. Eine Spiegelung, da brauchen Sie mal eine Spiegelungsachse. Also zum Beispiel, wir spiegeln um die Y-Achse. Auch dann muss man sich nur überlegen, was passiert mit den Vektoren, mit den kanonischen Basisvektoren, und wir haben die Matrixdarstellung. Ja, was passiert? Wir nehmen den ersten kanonischen Basisvektor. Der zeigt in die X-Richtung, gespiegelt wird er an der Y-Achse, Das heißt, der Vektor dreht sich ein um und aus 1, 0 wird minus 1, 0. Und der zweite Vektor, 0, 1, der liegt schon auf der y-Achse. Das heißt, wenn der gespiegelt wird, dann bleibt er, wo er ist. Also der zweite Vektor 0, 1 wird abgebildet auf sich selbst. Und damit haben wir die Matrix, die Spiegelung an der y-Achse. Das können Sie mit verschiedenen Achsen durchspielen. Sie bekommen dann immer irgendwelche Matrizen heraus. Dann habe ich gestern noch erwähnt, Projektionen. Also Sie haben eine Projektion, zum Beispiel nehmen Sie die Projektion folgender Art. Bei der Projektion gibt es immer einen Projektionsraum, also dort, wohin projiziert wird, und eine Projektionsrichtung. Und die beiden müssen einander ergänzen, also so, dass die Summe der beiden Vektorräume der ganze Raum ist. Nehmen wir beispielsweise die erste Mediane, also die Gerade, die mit der x- und der y-Achse je einen Winkel von 45 Grad einschließt. Nehmen wir das auf als Projektionsraum, also auf die erste Mediane wird projiziert. Und wir nehmen die Orthogonalprojektion. Ja, Orthogonalprojektion. Auf die erste Mediane. Ja, orthogonal heißt im rechten Winkel, das heißt die Projektionsrichtung ist der Unterraum, der durch die zweite Mediane beschrieben wird, also die Gerade, die durch den Ursprung geht und die erste Mediane im rechten Winkel schneidet. Das ist die Projektionsrichtung. Das heißt, was passiert mit unseren Basisvektoren, von der kanonischen Basis, hier ist wieder der Vektor 1, 0 und hier ist der Vektor 0, 1 und wir müssen jetzt projizieren in Richtung der zweiten Mediane. Das heißt, wir gehen in die Richtung, parallel zur zweiten Mediane und so lange, bis wir die erste Mediane treffen, dann ist das Bild des ersten kanonischen Basisvektors. Das Bild von 1, 0. Wo liegt das? Naja, das Ganze ist ein Quadrat und damit bis zum Mittelpunkt eines Quadrates, des Einheitsquadrates. Wo ist der Mittelpunkt des Einheitsquadrates? Das ist jetzt schlecht gezeichnet, ja, natürlich, das geht hier durch das Eck durch. Ja. Also so sieht es aus. Ungefähr, das ist der Mittelpunkt des Einheitsquadrates, der Punkt hier, der obere Eckpunkt des Einheitsquadrates ist der Punkt 1, 1. Ja, also sie gehen 1 nach rechts und 1 nach oben. Der Mittelpunkt heißt, ich gehe nicht die ganze Diagonale hinauf, sondern nur die halbe Diagonale. Das heißt, der Mittelpunkt ist der Punkt 1, 1, 1. Hier nur halb so weit. Und das ist der Bildpunkt. Der Bildpunkt von 1, 0. Ja, 1, 0 wird projiziert auf den Mittelpunkt des Einheitsquadrates, also auf den Mittelpunkt 1, 1. Das heißt, die Matrix, die wir bekommen, der Vektor 1, 0 wird abgebildet auf 1,5 und 1,5. Damit ist das die erste Spalte der Abbildungsmatrix. Jetzt müssen wir schauen, was passiert mit dem Vektor 0, 1. Ja, auch der wird projiziert in Richtung der zweiten Mediane, also orthogonal auf die erste Mediane. Und Sie sehen, was passiert. Wir landen im selben Punkt. Das heißt, auch der zweite kanonische Basisvektor wird auf den Vektor 1,5, 1,5 abgebildet. Und daher bekommen Sie als Abbildungsmatrix dieser Projektion die Matrix, wo überall der Eintrag 1,5 steht. Wir können jetzt auch in eine andere Richtung projizieren. Betrachten wir beispielsweise die Projektion auf die erste Mediane, allerdings in x-Richtung. Ja, das gleiche Spiel wieder. Hier ein Koordinatensystem, die erste Mediane. Und die Projektionsrichtung ist die X-Richtung. Ja, parallel zur X-Achse. Was passiert dann mit unseren kanonischen Basisvektoren? Der Vektor 1, 0 und der Vektor 0, 1. Was passiert, wenn ich den Vektor 1, 0 in X-Richtung auf die erste Mediane projiziere? Und also selbst nehmen wir also hier diesen Punkt, den Endpunkt des Vektors, bewegen sich in X-Richtung und suchen sich jenen Punkt, der auf der ersten Mediane liegt. Das ist also in dem Fall der Ursprung. Also der erste kanonische Basisvektor wird auf dem Nullvektor abgebildet. Daher steht in der ersten Spalte der Abbildungsmatrix der Nullvektor. Was passiert mit dem zweiten kanonischen Basisvektor? Der wird in X-Richtung verschoben von 0,1 zu diesem Punkt. Und das ist der obere Eckpunkt, der rechte obere Eckpunkt des Einheitsquadrates. Also hier ist der Punkt 1, 1. Also ist der zweite kanonische Basisvektor, wird auf 1, 1 abgebildet und daher ist das der Bildpunkt. Und die Abbildungsmatrix der Projektion auf die erste Mediane in X-Richtung ist die Matrix mit den Einträgen 0, 0 und 1, 1. Also so können Sie zu jeder linearen Abbildung, wenn Sie die Abbildung kennen, das heißt, wenn Sie die Bilder von Vektoren ausrechnen können, dann können Sie auch die Abbildungsmatrix bestimmen. Sie müssen nur wissen, wie schauen die Bilder der kanonischen Basis aus. Und die Bilder der kanonischen Basis, das ist genau das, was in den Spalten der Abbildungsmatrix steht. Ja, wenn Sie wissen, dass die Abbildung linear ist. Das ist auch schon ein wesentlicher Vorteil von linearen Abbildungen. Ich brauche nur die Bilder der Basisvektoren kennen. Die Bilder der kanonischen Basisvektoren, um genau zu sein. Und ich habe sofort die Abbildungsmatrix. Wenn Sie irgendeine Basis haben, also nehmen wir irgendeine Basis, B, B1 bis Bn, das ist irgendeine Basis des Vektorraums, eines n-dimensionalen Vektorraums, dann können Sie natürlich jeden kanonischen Basisvektor als Linearkombination dieser Basisvektoren darstellen. Sie können also für jedes EI passende Summe rechnen über J, J von 1 bis n, passende skalare Lambda IJ finden, sodass die Linearkombination Summe Lambda IJ mal BJ gleich EI ist. Das heißt also, jeder kanonische Basisvektor lässt sich darstellen als Linearkombination der Basisvektoren, denn die Basis ist ja ein erzeugendes System. Kann also jeden Vektor erzeugen durch Bildung von passenden Linearkombinationen. Und wenn Sie jetzt das Bit von EI unter einer linearen Abbildung wissen wollen, dann können Sie, da die Abbildung linear ist, können Sie hier vertauschen, ja, Summenbildung, skalare Multiplikation, also insgesamt Bildung von Linearkombinationen und Funktionsanwendung sind vertauschbar. Das heißt, ich kann hier die Summe und die Skalare herausziehen aus der Abbildung und ich bekomme Summe Lambda IJ F von BJ. Mit anderen Worten, wenn Sie eine lineare Abbildung auf einer Basis kennen, ja, das heißt, wenn wir wissen, was ist f von b1, was ist f von b2 und so weiter, was ist f von bn. Wenn wir die Ergebnisse dieser Abbildungen, die Bilder der Basisvektoren kennen, Da können wir jetzt in die unterste Gleichung einsetzen und uns die Bilder der kanonischen Basis ausrechnen. Wenn wir die Bilder der kanonischen Basis ausrechnen können, dann können wir aber die Matrix-Abbildung hinschreiben. Dann ist die Abbildung also vollständig bestimmt. Denn wenn ich die Abbildungsmatrix kenne, dann weiß ich, was die Abbildung tut. Wenn Sie die Abbildungsmatrix kennen, also zum Beispiel A, dann wissen Sie, f von x ist a mal x. Das heißt, Sie kennen die Abbildung dann überall, auf jedem beliebigen Vektor. Das heißt, bei einer linearen Abbildung reicht es, die Bilder irgendeiner Basis zu kennen und damit ist die lineare Abbildung eindeutig bestimmt. Damit können Sie also die Abbildungsmatrix ausrechnen und die lineare Abbildung eindeutig bestimmen. Man muss also, um eine lineare Abbildung zu definieren, reicht es, eine Basis auszuwählen und die Bilder dieser Basisvektoren festzulegen. Und dann zusätzlich zu sagen, die Abbildung soll linear sein, damit ist klar, was passiert. Die Abbildung ist eindeutig bestimmt. Wie sieht es aus, wenn man die Komposition von linearen Abbildungen betrachtet? Ja, Komposition, also H ist gleich F Ring G. Ja, F und G sind linear. Ist dann die Komposition auch linear? Was müssen wir prüfen? Linearität heißt, dass Summenbildung und skalare Multiplikation mit der Funktion vertauschbar sind. Das heißt, ich muss nachweisen, dass h von x plus y immer dasselbe liefert wie h von x plus h von y. H von x plus y ist aber nach Definition, das ist f von g von x plus y. G ist linear. Das heißt, für G kann ich vertauschen. Ich kann also diese Summe hier mit der Funktionsanwendung von G vertauschen. Das Ganze ist also f von G von X plus G von Y. Was steht jetzt da? Da steht f von erstem Vektor plus zweitem Vektor. Ja, die Vektoren heißen G von X und G von Y. F ist linear, das heißt F von der Summe zweier Vektoren ist die Summe der F-Bilder, genau dieser Vektoren. Also das Ganze ist nichts anderes als F vom ersten Vektor, der heißt G von X, plus F vom zweiten Vektor, der heißt G von Y. Und was steht jetzt da? Das ist H von X, das ist H von Y, also das ist H von X plus H von Y. Die erste Eigenschaft ist also erfüllt. Summenbindung und Anwendung der Funktion h sind vertauschbar. Wie sieht es mit der skalaren Multiplikation aus? Ich muss also zeigen, h von lambda mal x ist immer dasselbe wie lambda mal h von x. Und zwar für jedes lambda auf dem Skalarkörper. Und für jeden Vektor x. Das hier ist nach Definition f von g von lambda mal x. G ist linear, das heißt, ich kann den Faktor rausziehen. Linearität bedeutet ja, skalare Vielfache können rausgezogen werden. Das heißt, das Ganze ist f von lambda mal g von x. So, g von x ist irgendein Vektor, das heißt, was steht da? Da steht f von lambda mal Vektor, f ist linear, das heißt, ich darf das lambda vor das f setzen. Das Ganze ist also lambda mal f von diesem Vektor, und der Vektor ist in dem Fall g von x. Und das Ganze ist dann lambda mal h von x. Und damit haben wir gezeigt, dass die skalare Multiplikation mit der Funktionsanwendung von h vertauschbar ist, also h ist auch linear. Natürlich müssen die Definitionsbereiche zusammenpassen. Also wenn f abbildet von einem Vektorraum V in einem Vektorraum W, dann muss G ein Bit liefern, das in V liegt, weil f in V definiert ist. Also G muss von irgendeinem Vektorraum U in den Vektorraum V abbilden, dann ist das H eine Abbildung von U nach W. Aber eine lineare Abbildung, wie das hier, diese Überlegungen hier zeigen. So, wenn jetzt also die Komposition von zwei Abbildungen wieder linear ist, dann gilt natürlich auch für H, dass es sich durch eine Matrix beschreiben lässt. Das ist jetzt ziemlich einfach. Denn was ist H von X? H von X ist also im Vektor F von G von X. F von G sind linear, das heißt F entspricht einer Matrix A. G entspricht einer Matrix B. Und was ist dann die Matrix von H? Na, nehmen Sie einen Vektor X, dann geht G von X ist, na, da wir die Matrix von G kennen, ist es einfach B mal X. F von G von X ist daher nichts anderes als A mal den Vektor, der B geliefert ist, also mal B mal X. Und wohlgemerkt, die Matrizenmultiplikation ist assoziativ, das heißt, es ist egal, wie ich hier klammere. Die Klammer kann ich gleich weglassen. Und das ist das Ergebnis. Das heißt, H entspricht dann der Matrix A mal B, oder A mal B ist einfach die Matrix von H. Und hier geht auch wieder ein, dass die Definitions- und die Bildbereiche zusammenpassen müssen. Wenn es nicht so ist, insbesondere wenn die Dimensionen nicht passen, dann ist dieses Matrizenprodukt gar nicht definiert. Ja, wenn es aber zusammenpasst, dann gilt auch immer, dass das Matrizenprodukt definiert ist, also dass die Zeit- und Spaltenanzahl A und B so beschaffen sind, dass diese Matrizenmultiplikation möglich ist. Also die Anzahl der Spalten von A muss mit der Anzahl der Zeiten von B übereinstimmen. Sonst geht das gar nicht. So, bei unseren Betrachtungen, wie wir zu einer linearen Abbildung eine Matrix bekommen haben, insbesondere also die Matrix und die Bilder der kanonischen Basis drinnen stehen. Kanonische Basis heißt ja, wir haben schon Koordinaten. Ja, wir können also Vektoren schon als Koordinaten anschreiben und das heißt, wir müssen ein Koordinatensystem auf unseren Vektorraum drauflegen, außer wir haben schon den Vektorraum K und N. Aber wenn wir den nicht haben, dann müssen wir koordinatisieren. Und koordinatisieren heißt immer, wir wählen eine Basis aus und nehmen die zugehörige Koordinatenabbildung Phi B, dann bekommt jeder Vektor eben genau die Koordinaten, die ihm die Basis B zuweist, über solche Linearkombinationen. Ja, jeder Vektor kann als Linearkombination der Basisvektoren angeschrieben werden und die Skalare, die ich dafür benötige, die bilden dann die Koordinatenspalte so eines Vektors. Das heißt, wenn Sie also eine Basis B haben, B1 bis Bn, dann hat jeder Vektor bezüglich dieser Basis Koordinaten. Okay, jetzt könnten Sie den zweiten Basis nehmen. C gleich C1 bis Cn. Wir wissen, dass je zwei Basen gleich viele Elemente haben, das heißt, das N ist wirklich dasselbe N wie in der ersten Basis. Es muss wieder N Vektoren geben. Und es gibt einen Vektor, der hat Koordinaten bezüglich B. Und ich möchte wissen, welche Koordinaten hat er denn bezüglich C? So, wie funktioniert das? Wir haben den Vektor am V. Wir können in den Vektorraum k hoch n abbilden mit der Koordinatenabbildung phi b. Das heißt, jeder Vektor wird koordinatisiert bezüglich der Basis b. Er bekommt also jetzt als n-Tupel einfach diese Skalare hier zugewiesen, die ich brauche, um den Vektor v darzustellen. Sie können aber genauso gut sagen, ich wähle die Basis C und koordinatisiere bezüglich C. Dann bekommen Sie also wieder eine Abbildung phi C, die Koordinatisierung bezüglich C, wieder in den Vektorraum K hoch n. Jetzt hat dasselbe Vektor auf einmal andere Koordinaten. Und wie wechsle ich das? Wie funktioniert der Koordinatenwechsel? Wenn Sie also einen Vektor V gegeben haben, als b von v, das ist lambda 1 bis lambda n. Sie haben den Vektor gegeben als Koordinatenspalte und Sie wissen, das Ganze ist bezüglich der Basis b. Wie kommen wir zur Basis c? Na, ganz einfach, wir sind hier, wir müssen retour gehen, die Koordinatenabbildung ist bijektiv. Das heißt, es gibt die Inverse, phi b hoch minus 1. Die müssen wir anwenden, nachher phi c. Das heißt, was wir suchen, ist die Abbildung phi c ring phi b hoch minus 1. Diese Abbildung leistet den Koordinatenwechsel. Aber wenn Sie das Koordinatensystem verändern, und das Koordinatensystem ist immer eine Basis. Wenn Sie das Koordinatensystem verändern, heißt es, Sie wenden diese Abbildung an und wechseln so vom Koordinatensystem B in das Koordinatensystem C. Das hier ist also eine Abbildung von k hoch n nach k hoch n. Das ist die Zusammensetzung von zwei linearen Abbildungen. Die ist also wieder linear. Und daher gibt es eine Matrix, die das macht. Das heißt, der Koordinatenwechsel von einer Basis in eine andere kann immer durch eine Matrix realisiert werden. Und wie bekommen Sie diese Matrix? Diese Matrix bekommen Sie einfach, indem Sie die Bilder der kanonischen Basis bestimmen oder indem Sie einfach die Vektoren B1 bis Bn, das ist ja die kanonische Basis bezüglich der Basis B. Denn was ist phi b von bi? Was ist denn das? Phi b ist die Koordinatisierung des Vektors bi bezüglich der Basis b. Das heißt, Sie müssen den Vektor bi darstellen als Linearkombinationssumme lambda ij mal bj. Das ist eindeutig, diese Darstellung, weil die bi hier eine Basis bilden. Und eine Darstellung, die haben Sie sofort. Wählen Sie einfach lambda ij gleich 1 und lambda ij gleich 0 für i ungleich j. Diese Darstellung ist klar, dann nehmen Sie einfach nur die i-te Stelle. Nehmen Sie nur den Vektor bi mit dem Skalar 1 und alle anderen mit dem Skalar 0. Da die Darstellung eindeutig ist, ist das auch die einzige Möglichkeit, den Vektor bi als Linearkombination der Basisvektoren aus b darzustellen. Das heißt, die Koordinatenspalte, die dem hier zugewiesen wird, ist jene, an der i-te Stelle steht ein 1er, an allen anderen Stellen steht eine 0. Das heißt, das hier ist einfach der kanonische Basisvektor bi. Das heißt, was ich brauche, die Bilder der kanonischen Basis phi b hoch minus 1 von ji. Das ist also bi. Und jetzt noch phi c hinten dran. Also phi c mal phi b hoch minus 1 von EI, das ist nichts anderes als Phi C von EI. Das heißt, alles, was Sie brauchen, ist die Bilder der Basisvektoren der gegebenen Basis des ersten Koordinatensystems. Und Sie müssen einfach die Bilder bezüglich der Koordinatisierung von C darstellen. Also die Matrix, die man so erhält, ist also die Matrix Phi C von B1 bis Phi C von Bn. Diese Matrix, die nennen wir TBC. Das ist die Transformationsmatrix vom Koordinatensystem B in das Koordinatensystem C. Ja, und es gilt also, diese Matrix hier, die leistet den Koordinatenwechsel. Wenn Sie den Vektor V gegeben haben und Sie kennen die Koordinatisierung bezüglich B, Sie kennen also das Phi B von V, Sie kennen die Koordinaten bezüglich eines Koordinatensystems, bekommen Sie die Koordinatisierung, die Koordinaten bezüglich eines anderen Koordinatensystems, indem Sie einfach die Transformationsmatrix von B nach C anwenden auf die alte Koordinatisierung. Und diese einfache Matrizenmultiplikation, die transformiert Ihnen also von einem Koordinatensystem in ein anderes. Sie nehmen also eine lineare Abbildung S von V nach W. Die ist linear. Dann spricht man genauso wie in der Theorie der Homomorphismen von Gruppen. Lineare Abbildungen sind ja auch Homomorphismen, Vektorhomomorphismen. Das heißt, auch hier spricht man vom Bild. Das Bild der Abbildung, also das heißt F von V. Das ist die Menge, die entsteht, wenn Sie einfach alle Vektoren aus V mit der Anwendung F abbiegen. Das ist also die Menge aller F von X für die X ist das V. Und der zweite Begriff, den wir verwendet haben in diesem Kontext, war der Kern. Der Kern von F. Das ist also die Menge aller x aus v, die auf das neutrale Element abgebildet werden. Das neutrale Element im Vektorraum ist der Nullvektor. Das sind also alle x aus v, deren Bild der Nullvektor ist, und zwar, um genau zu sein, der Nullvektor in W. Das muss ein Nullvektor sein. Und da lässt sich leicht zeigen, aufgrund der Linearität und der Anwendung des Unterraumkriteriums, Sie kennen das vermutlich aus der vorigen Woche, wie kann ich feststellen, was ein Unterraum ist, wo U ein Unterraum V ist, was muss möglich sein? Es muss möglich sein, dass ich innerhalb von U addieren kann und dass ich innerhalb von U skalar multiplizieren kann. Das heißt, es muss für alle A, B aus V und für alle Lambda aus K, aus dem Skalarkörper, muss gelten, für alle A, B aus U natürlich, muss gelten, dass A plus B aus U ist, und Lambda mal A ebenfalls aus U ist. Das ist gleichbedeutend damit, dass U ein Unterraum ist. Also eine Teilmenge U von W, eine Teilmenge U eines Vektors V ist ein Unterraum genau dann, wenn ich innerhalb dieses Unterraums addieren und skalar multiplizieren kann, ohne dass ich rauskomme. Das kann man sich leicht überlegen, dass diese beiden Mengen hier Unterräume sind. Denn wenn Sie hier ein Zwei-Vektor dieser Art addieren, dann können Sie natürlich Funktionsbildung und Addition vertauschen. Und die Summe von zwei solchen Vektoren ist das Bild der Summe, ist also insbesondere ein Bild. Wir bleiben also da drinnen, ebenso wenn Sie einen Skalar davor schalten. Lambda mal f ist das gleiche wie f von Lambda mal den Vektor x. Das heißt, Lambda mal f von x ist das Bild von Lambda mal x, ist also insbesondere ein Bild eines Vektors, liegt also im Bildraum hier und ähnlich der Kern. Wenn Sie zwei Vektoren haben, die auf 0 abgebildet werden, schauen wir uns kurz an. X und y sind beide auf dem Kern von f. Ja, da folgt f von x plus y ist f von x plus f von y. Das ist der Nullvektor, das ist der Nullvektor, weil beides im Kern liegt, also ist das Ganze insgesamt der Nullvektor. Das heißt, auch die Summe liegt im Kern. Analog funktioniert das mit der skalaren Multiplikation. Das heißt, auch die skalare Multiplikation Lambda mal x liegt wieder im Kern. Sie können also innerhalb des Kernes addieren und skalar multiplizieren, ohne dass Sie den Kern verlassen. Das heißt, dass diese beiden Strukturen, ja, der Bildraum, wie man auch sagt, und der Kern, beide sind Vektorräume. Der Kern ist ein Unterraum von V natürlich, weil das sind ja Vektoren aus V. Der Bildraum ist ein Unterraum des Raumes, in dem die Abbildung F abbildet. Also wenn es von V nach W geht, ist das F von V einfach ein Unterraum von W.
Geeignet, linear kombiniere.
Das heißt, die Menge aller Linearkombinationen, die Sie hier bilden können, das ist auch gleichzeitig die Menge aller Vektoren, die in f von v liegen. Denn jeder Vektor f und jeder Vektor f auch f von v hat die Form f von irgendeinem Vektor. Und f von irgendeinem Vektor heißt f von einer Linearkombination lambda e. Das ist aber das Gleiche wie die entsprechende Linearkombination von f von e. Das heißt, Sie befinden sich mit diesem Vektor in der linearen Hülle von f. Das ist also der Bildraum, die lineare Hülle, das ist f von v. Das heißt, der Rang der Abbildung ist dasselbe wie der Rang der Matrix dieser Abbildung. Und der Defekt ist das, was verloren geht. Das habe ich schon erwähnt. Es gibt nämlich folgender Satz, den wir ohne Beweis hinnehmen, also der Kern von f ist ein Unterraum von v, das f von v ist ein Unterraum von w, ja, wenn das f von v nach w abbildet, und es gibt die sogenannte Rangformel, der Rang von f plus der Defekt von f ist die Dimension von v. Sie sehen also, der Defekt ist das, was verloren geht, wenn Sie v abbilden. Ja, der Vektor an v hat eine gewisse Dimension. Ein Teil dieser Dimension wandert in das Bild. Und der Bildraum, das ist der Rang von f, das ist also die Dimension von diesem Raum hier. Die Dimension des von den Spalten der Abbildungsmatrix erzeugten Raumes. Und möglicherweise verlieren Sie was, die Dimension des Ranges ist niemals größer als die Dimension von V. Der Rang ist niemals größer als die Dimension von V, möglicherweise aber kleiner. Und das, was fehlt, steckt im Defekt. Das, was fehlt, ist also das, was auf Null abgebildet wird. Aber was die Dimensionen quasi, die sich auf Null abfinden, die sind verloren. Die anderen Dimensionen bleiben erhalten und